Der heutige Sonntag ist auch der Abschluss der weltweiten Allianzgebetswoche. Das Thema dieser Woche war Shalom. Shalom mit dir, Shalom mit deiner Family, Shalom mit der Obrigkeit und heute das letzte Thema Shalom mit Andersdenkenden. Frage: Dürfen wir Klimaaktivistin Greta Thunberg kritisieren? Sie, die in der Zwischenzeit fast einen messianischen Status hat, Galionsfigur ist von Future of Friday. Sie, die fast wie Jesus zu seiner Zeit der Grossen von dieser Welt einen Karren fährt und an ihr Gewissen appelliert. Dürfen wir die kritisieren? Dürfen wir anders denken? Ja. Die einen finden schon, die anderen finden, das geht gar nicht. Gell? Jemand, der es probiert hat, das ist der Kabarettist und Satiriker Dieter Nuhr. Er hat in einer Sendung gewagt, etwas zu sagen darüber als Satiriker. Und Satiriker, das ist klar, die haben immer einen spitzen Stift, oder? Und er moderiert regelmässig auch eine satirische Fernsehsendung, die ich manchmal recht gerne schaue. Und nachdem er scheinbar ein paar Sachen über Greta gesagt hat, hat es einen Shitstorm gegeben über ihn. Oder? Für die von den älteren Generationen, die nicht wissen, was das ist, das ist einfach, man tut einander mit Dreck bewerfen. Mit Scheiße. Scheiße-Sturm heisst das eigentlich übersetzt. Oder? Ein riesen Shitstorm losgegangen. Und dass die Medien auch so reisserische Titel bevorzugen, weil sie wollen ja unsere Aufmerksamkeit. Auch wenn der Artikel für nachher völlig flach überkommt, hauptsächlich der Titel fährt ein, oder? Dann liest du nicht. Habe ich gefunden, okay, ich will wissen, was da dran ist und habe mir die Sendung nachträglich angeschaut, um einfach zu schauen, was hat denn der Schlimmes gesagt? Und ich habe nichts wirklich Schlimmes gefunden, wo so eine Empörung gerechtfertigt hat. Also das ist, als er sich das erste Mal geäussert hat, in der Zwischenzeit hat er sich auch wieder geäussert und so weiter und so. Aber es gibt wirklich Menschen, die ein riesen Problem haben mit Andersdenkenden. Und vielleicht gehörst du manchmal auch da dazu. Also, du bist immer mit gleichgeschalteten Leuten unterwegs, oder? Und es ist auch nichts Neues. Das hat es schon immer gegeben. Ich glaube, das gehört zu uns als Mensch sein. Aber mit den sozialen Medien hat das eine völlig andere Wendung angenommen. Der Paulus tut da das aufnehmen im Brief an Christen in Rom. Es ist logischerweise im Römerbrief, Kapitel 14. Da muss ich die ersten paar Verse einfach frei rezitieren. Dann sagt er, halte Gemeinschaft mit denen, die einen schwachen Glauben haben. Oder wir könnten sagen, halte Gemeinschaft mit Andersdenkenden. Streitet nicht mit ihnen über unterschiedliche Auffassungen. Und dann wird er ein bisschen konkreter und sagt, hey, die einen sind wirklich überzeugt, dass ihr Glaube ihnen erlaubt, alles zu essen. Auch Schweinefleisch. Für alle, die gerne grillieren. Die anderen haben Angst, sich vor Gott zu versündigen und sind Veganer, essen lieber nur Pflanzenkost. Und dann sagt er, also wer Fleisch isst, soll die Veganer nicht verurteilen. Also die Veganer, die in der Beziehung zu Jesus das nicht machen, nicht einfach so die Normalen, oder? Und die Veganer leben von Jesus, die sollen die anderen nicht verurteilen. Denn er sagt, Jesus hat beide in die Gemeinschaft aufgenommen. Er hat beiden Zugang gegeben zu der Erlösung und zum Heil. Dann sagt er, die einen bestimmten an gewissen Tagen besondere Regeln. Das haben wir auch unter uns. Und für die anderen sind alle Tage gleich. Anyway, Sonntag wie Montag, alle Tage sind gleich. Und dann sagt er, es kommt eigentlich nur auf eins drauf an, dass du nämlich nach deiner Überzeugung handelst. Das ist der Punkt, sagt der Paulus. Wichtig ist, dass du nach deiner Überzeugung handelst. Und später spitzt er das noch zu und sagt, wenn du etwas machst, was nicht aus Überzeugung ist, ist es Sünde. Das ist eine starke Aussage, oder? Wenn du etwas machst, was nicht aus Überzeugung ist, vielleicht einfach, weil wenn man es im frommen Kreis so macht, dann bist du erstens ein Heuchler und er sagt, du sündigst sogar. Also, es kommt nur darauf an, dass jeder und jede nach seiner festen Überzeugung handelt. Also, wer besondere Regeln beachtet, der tut es ja für Jesus. immer vorausgesetzt, du hast so eine Jesus-Beziehung und du reflektierst dein Leben mit Jesus, oder? Es geht nicht einfach grundsätzlich, sondern es geht wirklich um Beziehung zu Jesus. Wer besondere Regeln beachtet, tut es für Jesus, und auch wer alles isst, tut es für Jesus, denn er tut ja, wenn er isst, Gott auf das Essen danken. Und wer nur Pflanzenkost isst und Veganer ist, der macht es auch für Jesus und dankt Gott auch dafür. Also wir sehen, das ist nichts Neues, Andersdenken, die Schwierigkeiten in der Gemeinschaft, wie gehst du mit dem ganzen Zeug um und so. Andersdenkende Personen, die können uns schon ziemlich Mühe bereiten. Nicht mit allen Themen, aber ich bin überzeugt, jedes von uns hat Themen, die für dich Reizthemen sind. Themen, wenn die ins Spiel geführt werden, da steigt dein Puls, dein Ärger oder deine Empörung, Fluchtinstinkt oder Kampfinstinkt, auf jeden Fall stellt sich einfach ein Unfrieden ein. Und je näher dass dir so etwas steht, umso schwieriger wird es. Wenn du das in deiner eigenen Familie hast, wo du zusammen wohnst, ist das bedeutend grössere Herausforderung, wie in einem Verein, wo du einen noch einmal in der Woche siehst und einfach anders tickt, oder? Und es ist auch eine grosse Herausforderung, wenn man anders denkt, im Team, in einem Team hat, wo wirklich zusammenarbeiten muss. Dann geht es mir richtig ans Lebige und die Frage stellt sich, hey, wie gehe ich mit so Zeug um? Und ich glaube, unsere christliche Gesellschaft ist voll von zerrütteten Beziehungen, die eigentlich mit Meinungsunterschied angefangen haben. Und nochmal zu den sozialen Medien. Die sozialen Medien erlauben uns eben ein gewisses Maß an Anonymität und Diskretion. Und darum kann man dort schön aus dem Hinterhalt aus allen schiessen. Und wenn ich schon so Sachen gelesen habe, dann gibt es wirklich Leute, die nennen kein Blatt vors Maul. Die tun wie eine Sau. Oder? Und das ist wirklich eine grosse Herausforderung. Man kann so jemanden wunderbar mit Dreck bewerfen. Mit welcher Art von Andersdenkenden hast du so deine Probleme? Ich denke, es gibt genug Felder, wo man Mühe bekommen kann. Ein Müsterli, das ist sicher schon 20 Jahre her, die Gemeindeleitung von der Zephania damals, jetzt Vineyard. Eine Frau war mal in einer Gemeindeleitungssitzung und hat gesagt, hey, was denken die, wenn ich anfangen Yoga machen würde? Wir sind empört gewesen. Und ich weiß nicht mehr genau, wie wir reagiert haben, aber so ungefähr irgendein Gefühl hatte, hey, okay, lass uns mal über das reden. Wir haben noch nie über das geredet und ich weiß ja gar nicht, ob sie noch Yoga gemacht hat, oder? Wenn ich jetzt euch fragen würde, wer ist für Yoga, wer nicht, glaube ich noch nicht, wir wären alle gleicher Meinung. Aber das soll etwas sein in einem Team, das ist nicht, das ist eine gemeinsame Verantwortung und plötzlich kommt etwas völlig quer daher, oder? Oder vielleicht erinnert euch an eine der letzten Predigten, über, wir sollen nicht nach dem Maßstab dieser Welt leben. Wir haben all die Themen ein bisschen angeschaut. Wie tickt die Welt, wie tickt das Reich Gottes. Und nachher haben wir so gegen den Schluss, am Schluss von der Predigt haben wir eine kleine Austauschrunde angehängt und wir haben die kleinen Grüppli ein bisschen über das diskutiert. Vielleicht bist du dem einen oder anderen Andersdenkenden begegnet. Oder? Und manchmal verschrecken, irgendwie manchmal so, hat man so das Bauchgefühl, wir sind so eine einheitliche Gemeinschaft. Aber wenn Themen ins Spiel kommen, wie Sexualität oder Politik oder so und andere Themen, dann merkst du plötzlich, hey, das ist im Fall überhaupt nicht selbstverständlich. Das ist wirklich spannend. Oder am 5. Februar haben wir ja eine Themenabend über Homosexualität hier in der Gemeinde. Ich bin echt gespannt, wie das läuft. Also wir werden uns vor allem fragen, auf was für Fragen suchen wir eigentlich Antworten. Wir werden einfach mal Fragen sammeln, die auftauchen. Wir werden die probieren sortieren und gewichten und mal schauen, wie wir dann weitergehen. Aber auch dort, manchmal braucht es auch Mut, andersdenkend zu sein, gell? Weil wenn du andersdenkend bist in einer relativ engen Gemeinschaft, dann kann es schnell sein, dass du ein Aussenseiter wirst. Und das ist nicht besonders toll. Oder am 9. Februar haben wir eine Abstimmung. Die Abstimmung über die Änderung vom Strafgesetzbuch und dem Militärstrafgesetz. Vielleicht haben Sie die Unterlagen schon bekommen und gelesen. Dort geht es darum, eine Gesetzeserweiterung für Menschen, dass Menschen aufgrund von sexueller Orientierung von Hass und Diskriminierung sollen geschützt werden. Nur schon da habe ich unter uns gemerkt, es ist nicht für alle klar, dass man dort Ja oder Nein stimmt. Also ihr merkt, das Leben bietet genug Fläche, Projektionsfläche, um mit anderen Mühe zu bekommen, Andersdenkende anzunehmen oder von sich zu weisen. Und so ein kleines Müsterli als letztes haben wir am letzten Foodgare erlebt. Im Foodgare ist es so, dass bevor die Bezüger kommen und können beziehen, hat das ganze Team dann noch eine Zeit für sich, da geht es um Arbeitsverteilung, manchmal um geistlichen Input oder auch um persönliche Sachen. Und dann sagt der eine Mann, seine Frau ist im Spital, hat irgendeine Operation gehabt, schwierige Situation. Und dann sagt er, aber es hätte in ihm auch etwas Gutes gehabt. Und nachher hat er den bekannten philosophischen Satz gebracht, in allem Guten hat es etwas Schlechtes und in allem Schlechten hat es etwas Gutes. Dann dachte ich, jetzt nimmt es mich wunder, was Olivia dazu sagt. Und sie hat versucht, das aufzunehmen, aber in Jesus ist ja gut und so. Und da dachte ich, das war genau so eine Situation. Wie kann ich jetzt auf das reagieren? Muss ich reagieren? Will ich reagieren? Und wenn, wie? Wie reagiere ich? Oder? Für uns ist klar. Das heisst, von Gott ist nur gut. Von Gott kommt alles Gute. In Gott ist kein Finsternis, da ist nur Licht. Oder? Und wir teilen diese Philosophie natürlich nicht. Dass in allem Schlechten etwas Gutes ist. Und umgekehrt. Aber eben die grösste Herausforderung ist wahrscheinlich, mit andersdenkenden Menschen zusammen zu arbeiten oder allenfalls sogar zusammen zu wohnen. Und darum taucht eigentlich die grosse Frage auf, wie kann ich meine Meinung vertreten, ohne dass daraus ein Treten wird? Wie kann ich zu einer Überzeugung stehen, ohne dass eine Schlägerei daraus wird? Wie können wir das handeln? Wie ist das möglich? Und ich möchte euch zwei Sachen vorstellen, euch zwei Sachen Ihnen mitzunehmen. Das Erste ist, das habe ich so formuliert, das heisst Fragen statt Fronten. Also das Wörtli Fronten hat für mich eine ganz neue Bedeutung bekommen durch Lucia, meine Frau, die in der Migros arbeitet. Die müssen manchmal fronten, und für alle, die das nicht wissen. Fronten bedeutet, ich tue in der Gestell, wenn die Leute Haufen Sachen rausgenommen haben, gibt es so Lücken im Gestell im Bild. Das ist ganz schlecht für den Verkauf. Also muss man alles wieder vorziehen, alle Gestell, oder? Das Gestell immer voll aussieht. Ein Fachausdruck ist Fronten. Und wenn wir so mit Andersdenkenden umgehen, dass wir unsere Überzeugungen sofort vorschieben, was passiert in der Regel? Ja? Es gibt eigentlich eine Konfrontation. So eine Haltung verhindert eigentlich jeden Dialog. Oder? Es kommt gar nicht wirklich zu einem Austausch, sondern es kommt einfach, wenn der andere den auch noch frontet, dann haben wir einfach zwei Fronten. Und das war's. Und darum Fragen anstatt Fronten, das ist ein genialer Ansatz. Wenn ich zum Beispiel das Gegenüber frage, was denkst denn du über die Abstimmung vom 9. Februar? Was denkst denn du über das oder über jenes? Und dem anderen Gelegenheit geben, sich zu äußern und seine Gedanken zu formulieren. Und wenn ich dann vielleicht noch nachfrage, und das mache ich noch gerne, und sage, woher kommt denn deine Überzeugung? In was in den Fuss da? Interessant ist, dass meistens dort die einen keine Antwort geben können, wie sie zu dieser Überzeugung kommen. Mit der Muttermilch eingesogen, der Lehrer hat es gesagt, die Freundin sagt das, was auch immer. Und im besten Fall, wenn du ihn ausreden lässt, wird er nachher vielleicht fragen oder sie, was denkst denn du dazu? Und dann kannst du deine Waffe vornehmen. Argument 1 bis 10, so und so. Oder? Und wenn er das nicht macht, kannst du sagen, hey, ich würde echt gerne auch sagen, was ich dazu denke. Und ich würde auch gerne probieren, plausibel zu erklären, wo meine Überzeugungen, in was ihnen das die fussen. Also, Fragen statt Fronten. Und der Jakobus hat da ein gutes Statement abgegeben, das mir sehr gut gefällt. Er sagt, darum sollte jeder Mensch schnell sein zum Hören. Langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Also man einmal schnell und zweimal langsam. Das heisst, sind schnell zum Hören, leihen schnell jemandem euer Ohr und bevor er dann gerade losplaudert, sobald der andere gehört hat, wart vielleicht mal noch, vielleicht kommt noch etwas hinten rein. Sind langsam zum Reden. Übrigens, das ist ein kleiner Einschub. Als ich mein Studium gemacht habe am IGW, mein Lieblingsfach war nicht Theologie, sondern Kommunikation. Und ihr müsst euch mal achten, wenn jemand von sich erzählt, wie merkt man, dass jemand fertig geredet hat? Weil die Gefahr besteht immer, dass man reinschnurrt, oder, bevor jemand fertig ist. Man will ja auch etwas sagen. Wie merkt man, dass jemand fertig geredet hat? Was machen die Leute, wenn sie reden? Wenn sie reden und erzählen, dann schauen sie manchmal am Boden runter und sie schauen manchmal rauf, nachdenken, sondieren und dann reden sie wieder. Und fertig sind sie in der Regel, wenn sie dir nachher wieder direkt in die Augen schauen. Das ist wirklich spannend. Das habe ich schon x-mal beobachtet. Also, wenn jemand wirklich ausgeredet hat, dass du dann auch etwas sagen darfst, langsam zum Reden und noch viel, viel, viel langsamer, bis du einfach hässig wirst. Bis du dich empörst. Bis du zornig wirst. Und jemanden über den Tisch ziehst. Und ich denke, Jakobus, er hat das wahrscheinlich nicht irgendwo in der Schule gelernt, sondern im Leben. Und es ist interessant, nach dieser Predigt über nach welchem Maßstab lebst du, sind etwa zwei, drei Leute auf mich zugekommen und haben gesagt, hey, auch nach diesen Themen, die wir da drauf gehängt haben, Euthanasie und Abtreibung und so, sind so die Leute auf mich zugekommen und gesagt, hey, ich weiß manchmal gar nicht recht, wie ich mit den Leuten soll reden. Wie kann ich denn mit den Leuten in ein gutes, konstruktives Gespräch hineinkommen? Fragen statt Fronten. Das müssen wir mal ausprobieren. Das ist wirklich gut. Und ein zweiter Punkt, da habe ich zwei Beispiele dazu. Miteinander reden statt übereinander reden. Das machen wir natürlich nie. Also ich meine, wir reden lieber über die anderen, bevor wir mit ihnen reden. Nein, nein, uns passiert ja alles Mögliche, gell? Wir sind echt Menschen, nachdem wir auch Reich Gottes Bürger sind und so. Aber miteinander reden statt übereinander, und da habe ich etwas ganz, ganz Spannendes gefunden, über die Mehrkonferenz. Johannes Hartl, Gebetshaus Augsburg, Mehrkonferenz. Das sind in der Zwischenzeit feste Begriffe. Jetzt im Januar war wieder Mehrkonferenz mit sage und schreibe 12'000 Teilnehmern und 600 Ständen. Und kein Essensstand, sondern irgendwer, der sich vorgestellt hat. Also, da möchte ich euch jetzt mit reinnehmen. Johannes Hartl hat gesagt, fernab von diesen 12'000 Teilnehmern hat es auf dieser Mehrkonferenz von dem Jahr 2020 noch etwas ganz Ungewöhnliches gegeben. Und von dem möchte ich kurz erzählen, sagt er. Und zwar haben sie im 2018 der Mehrkonferenz ein Mission Manifest verabschiedet. Mit 10 Thesen zum Thema Neuevangelisierung, vor allem in der katholischen Kirche. Daraus ist ein Buch geworden. Das Buch ist ein Bestseller geworden. Und zwar ein Spiegel-Bestseller, eine deutsche Zeitschrift, hat gefunden, es sei das Beste. Und es hat auch von theologischer Seite her noch eine Haufe Kritik gegeben zu dem. Und zwar war es so, dass beim Herder Verlag ein Buch rausgekommen ist mit lauter Aufsätzen von Kritikern. So, Mehrkonferenz und Gebetshaus Augsburg. Unter dem Titel «Einfach nur Jesus?», Fragezeichen. So hat das Buch geheissen, der Sammelband von kritischen Aufsätzen von Theologen, Fachzeitschriften. Und jemand hat formuliert in seinem Aufsatz, er gesagt, ich glaube erst wieder an Wunder, wenn die Thesen dieses Buches, also das Mission-Manifest, wenn die Themen dieses Buches auf der nächsten Mehrkonferenz diskutiert würden. Und Johannes Hartl, er ist ein Schlauer. Er hat gefunden, das ist die Gelegenheit, ich lade meine Kritiker an die Konferenz ein. Und hat mit ihnen eine Special Session gemacht. Weil er hat gesagt, das Verrückte ist eigentlich, dass fast alle Kritiker noch nie an einer Mehrkonferenz und noch nie im Gebetshaus Augsburg gewesen sind. Aber ein Buch rausgeben. Und das ist irgendwie schon auch typisch. Und uns passiert das manchmal auch im kleinen Stil. Dass wir über irgendetwas eine Meinung abgeben, wo wir zu wenig wissen oder fast nichts wissen. Aber wir reden mit. Wir bilden uns eine Meinung über etwas, das wir gar nicht kennen. Ja, noch, auf jeden Fall haben sie hochgradige Leute gelesen, etwa 40 Professoren, Dozenten oder akademische Theologie, Universitätstheologen, die kritisch über die Konferenz geschrieben haben. Und das Ziel war, in einem geschützten Rahmen Raum zu haben für kritische Rückfragen. Das ist über 2 Stunden gegangen. Die Kritiker konnten ihre Fragen stellen und andere konnten auf das Antwort geben, natürlich auch der Johannes. Und er hat geschrieben, das Zusammentreffen, das Klima von dem Zusammentreffen, das war sehr respektvoll. Die Beiträge waren auf einem höheren theologischen Niveau. Und die Meinungen sind zum Teil recht auseinandergegangen. Aber alle Beteiligten waren sich einig, dass es ein guter, wichtiger Auftakt war, ein lohnender Diskurs, eben miteinander reden, statt nur übereinander reden. Und er sagt dann, dass auch viele eigentlich nach dem Zusammenkommen total positiv überrascht waren, also Kritiker. Und es hat einen Wermutstropfen gegeben, dass viele von denen, die sie eingeladen haben, dann gleich am Schluss nicht gekommen sind. Und er sagt, Andersdenkende, die eine andere Auffassung von Theologie haben, oder so, das sind nicht einfach unsere Feinde. Das finde ich noch ganz wichtig. Er sagt, das sind wichtige Gesprächspartner. Also, einfach so ein gutes Beispiel, wie er das gehandelt hat. Noch ein zweites ganz kleines Beispiel. Ich weiss nicht mehr, wie die Frau geheissen hat und ich weiss den Inhalt nicht mehr, aber die Frau hat in den sozialen Medien irgendwo ein Statement rausgelassen und nachher hat es so einen Shitstorm gegeben, oder? Die Leute sind über sie hergefallen. Und dann hat die jemanden von denen eingeladen für ein Gespräch. Ein Mann. Und dann hat sie gesagt, hey, und da sitzt du dir einander und einer, der sie aufs Übelste, allerübelste beschimpft hat. Da sitzt du einander gegenüber und du merkst, es ist völlig etwas anderes. Wenn man sich sieht, wenn man sich nicht versteckt, wenn wirklich eine Begegnung stattfindet. Und sie hat gesagt, hey, das war ein gutes Gespräch gewesen. Und der hat mich nicht mehr so runtergemacht, wie er das in den sozialen Medien gemacht hat. Das finde ich echt spannend. Miteinander reden statt übereinander. Vielleicht hast du in deinem unmittelbaren Umfeld Leute, die dir einfach quer aufliegen. Wo hast du in deinem Umfeld Andersdenkende? Und es ist schon so, ich glaube, wahrscheinlich der grösste Teil von uns, das sind nicht die, die dann in Angriff übergehen, sondern sich wahrscheinlich zurückziehen, sofern die Möglichkeit besteht. Und in einem Team musst du zusammenarbeiten, damit du über dem Kurator bist. Das ist sehr schwierig. Aber in der Regel, wenn es nicht muss sein, gehen wir auf Distanz mit so Leuten. Wir meiden sie. Und wir haben das Gefühl, ja, weil ich mit denen ja nicht zusammenarbeiten muss, muss ich mit denen auch gar nicht reden. Ich kann die einfach sein lassen. Jesus wird es denen schon mal zeigen. Aber ich möchte euch heute gleich herausfordern, euch das wirklich zu überlegen. Das ist ein praktischer Ausfluss aus dieser Predigt heraus. Wo hast du Andersdenkende, die in dir Empörung auslösen? Wo du in der Gefahr stehst, ihnen das richtige Christsein abzuzeigen? Und was wirst du nach dem Sonntag diesbezüglich unternehmen? Was bedeutet das wirklich dann, Frieden mit Andersdenkenden haben? Oder so Shalom. Was bedeutet und was bedeutet es nicht? Das eine, was es bedeutet, ist, ich habe meine Hand ausgestreckt. Und gleichzeitig stehe ich auf meinen Überzeugungen und Wert. Ich gebe nicht meine Überzeugungen preis für einen faulen Frieden. Sondern ich strecke die Hand aus, stehe aber innerlich fest. Ich weiß, was ich glaube, ich weiß, was ich denke, ich weiß, was ich gelernt habe und ich weiß, wer ich liebe. Das Zweite ist, es bedeutet, einem anderen wirklich mit Liebe zu begegnen. Und da können wir nicht einfach aus uns raus, gell? Für das brauchen wir den Heiligen Geist. Da geht es um Reich Gottes Kultur, um göttliche Liebe, wo auch der Ungeliebte liebt oder der Chef, der am liebsten willst, auf den Mond schiessen oder wer auch immer. Mit immer versuchen, mit Achtung dem anderen zu begegnen, auch wenn du überhaupt nicht mit einverstanden bist, mit dem, was er denkt. Das bedeutet auch, mich im Gespräch ihnen selber nicht aufgeben. Also das Feststehen in mir, zu dem, was ich glaube und denke, das ist ganz wichtig. Und sogar die segnen, die mich verfolgen, hat Jesus gesagt, Matthäus 5,44, segnen die, die euch verfolgen. Aber so eine Haltung ermöglicht Beziehungen und Gespräche, wo manchmal beim Gegenüber sogar eine Meinungsänderung einläuten können. Und manchmal sogar bei uns selber. Ich will meine Überzeugungen haben. Ich will die aber auch zur Diskussion stellen. Und vielleicht müsste ich manchmal sagen, heute bin ich von dem und dem überzeugt. Aber es kann sein, dass ich in ein paar Monaten anders über das denke. Also es kann Meinungsunterschied auslösen auf beiden Seiten. Aber es darf auch nicht verschwiegen werden, dass genau das andere passiert, oder? Dass es nicht zu einer Meinungsänderung kommt, sondern ganz im Gegenteil, dass so ein Gespräch schlussendlich in noch mehr Ablehnung landet, in Verfolgung, in Verleumdung oder sogar im Tod. Das Leben von Jesus redet von dem, oder? Jesus ist für seine Überzeugungen gestorben. Die Menschen, die Pharisäer, die theologische Elite, haben das nicht ausgehalten. Oder der Jakobus in der Apostelgeschichte. Ganz am Anfang in der Apostelgeschichte hat er eine lange, lange Predigt. Die müsst ihr mal lesen. Das ist eine kurze Zusammenfassung vom Alten Testament, vom Jakobus. Schluss haben sie gesteinigt. Er hat gesagt, diese Art von Andersdenkenden können wir nicht tolerieren. Und haben ihn gesteinigt. Und glaubt mir eins. Ich glaube, wir werden in den nächsten Jahrzehnten noch viel, viel mehr Gelegenheit bekommen, für unsere Überzeugungen anzustehen und vielleicht abgesagt zu werden. Vielleicht auch andere zu gewinnen, andere zu überzeugen. Aber vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir das so wie im Hinterkopf haben. Was ist, wenn die Abstimmung am 9. Februar angenommen wird, was nach Hochrechnungen wahrscheinlich passiert, dass Hass und Diskriminierung gegen andere sexuelle Leute strafbar wird? Dürfte ich dann zum Beispiel noch sagen, Homosexualität ist Sünde oder so? Dürfte ich noch sagen, das ist nicht in Ordnung? Oder wenn jemand das hört, hat die Gelegenheit, mich gerade zu verklagen und dann kommst du bis 2-3 Jahre in die Kiste? Zum Schluss noch mal, wir sind dieser Frage nachgegangen, wie kann ich Meinung vertreten, ohne dass es ein Treten daraus wird? Und dann noch mal, Fragen statt Fronten, miteinander reden statt übereinander reden und zum Schluss einfach nochmal der gute Jakobus, der sagt, hey, sind einfach schnell zum Hören. Sind schnell zum Hören. Leiht euer Ohr den Menschen. Leiht euer Ohr den Andersdenkenden. Und dann, bevor ihr losplatzt, macht ihr vielleicht nochmal eine Pause. Und lasst euch lang, lang, lang viel Zeit, bis ihr euch empört. Und vielleicht ist das manchmal auch gerechtfertigt und sogar angebracht. So, hast du jemanden gefunden, einen Andersdenkenden, der dir auf den Wecker geht? Schön für dich, wenn du niemanden hast, aber den kannst du auch nicht üben. Hast du ihn? Die oder der? Und welche von diesen zwei Sachen würdest du gerne mal ausprobieren? Anstatt auf Distanz zu gehen, könntest du es jemanden mal zum Kaffee einladen oder zum Tee und sagen, komm, lass uns mal reden. Und da gibt es im Fall eine coole Feedback-Regel, wie man so etwas angehen kann. Das ist auch aus dieser Kommunikation am Eingewehen und so. Da müsste man eine Übung dazu machen. Wie kann ich schwierige Botschaften am Mann oder an die Frau bringen? Wie kann ich so in ein Gespräch hineingehen, ohne dass es einen riesen Klapp gibt und einen Tsunami? Vater im Himmel, und ich danke dir jetzt dafür, dass du wirklich auch eben zu uns redest in solchen Situationen. Und ich bitte dich wirklich, dass für alle die, die jetzt jemanden gefunden haben und vielleicht den Mut aufbringen, also jemanden nicht einfach stehen zu lassen, dass du sie wirklich segnest und dass sie du bevollmächtigst mit dem Heiligen Geist, dass sie als Reich Gottesbürger einen super Job machen dürfen, ob der andere die Meinung ändert oder sie gesteinigt werden. Du gibst Kraft und du gibst Weisheit. Amen.